Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Lass uns Platz nehmen. Wir haben gute Hoffnung, eine ewige Hoffnung, eine bleibende Hoffnung. Die kann uns niemand nehmen. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist an diesem Tag der deutschen Einheit unsere Heimat. Was ist unsere Heimat? Nicht Tschechoslowakei, nicht Schwabenland, nicht Bayern, nicht Berlin, nicht Norwegen oder was weiß ich, Russland. Weißt du, was ist unsere wirkliche Heimat? Über die wollen wir uns Gedanken machen. Meine Heimat. Wir haben viele Heimaten, was wir schon durchgemacht haben. Wir haben gedacht, da bleibe ich zu Hause. Manche sagen, ich bin in der katholischen Kirche zu Hause. Manche sagen, in der evangelischen Kirche, in der Freikirche. Wir sind überall zu Hause, aber wir sind doch nirgendwo zu Hause. Wo ist unsere Heimat? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Heute am Tag dieser Einheit. Menschen suchen eine Heimat. Menschen brauchen eine Heimat. Und wenn du keine Heimat hast, wo wirst du einst die Ewigkeit zubringen? Mir geht es um die Ewigkeit heute Nachmittag, um diese bleibende Heimat. Ich lade dich ganz herzlich ein zu diesen nächsten Themen hier im Haus. Sammle bleibende Werte wird am Freitag das Thema sein, bilde dir einen starken Glauben. Und am Sonntag haben wir Erntedankfest. Und da wollen wir einfach danken Gott für die vielen schönen Stunden. Es gab auch hässliche Stunden, aber wir wollen Gott danken für die schönen Stunden. Und das Beste kommt für uns, wenn wir so das Leben anschauen. Das Leben geht vorbei, aber wir haben etwas Bleibendes. Und da möchte ich hier heute einsteigen, am Tag der deutschen Einheit. Leider Gottes ist es so, bei uns in Deutschland, die Moslems nutzen diesen 3. Oktober als Tag der offenen Tür für ihre Moscheen. Traurig eigentlich. Die Christen sollten das nutzen auch für als Tag der offenen Kirchen oder offenen Synagogen oder offenen, was weiß ich, Gemeinden. Wir sollten einfach Tag der offenen Türen machen und nicht nur den Moslems alles überlassen. Heute spreche ich über diese Heimat, die wahre Heimat, meine Heimat. Ich bin in Litauen geboren, bin aufgewachsen dort bis zu meinem 12. Lebensjahr. Dann sind wir nach Bayern gekommen. Dort ist die Luft noch sauber und gut. In Bayern, wir haben dort wirklich schöne Zeit verbracht. Und dann bin ich hin und her gezogen, in der Schweiz mal gewohnt, mal dort gewohnt und so weiter. Ich dachte, das ist meine Heimat, aber meine Heimat ist dort in der Höhe, Leute. Dort ist meine Heimat. Und für die plädiere ich heute Nachmittag. Der Mensch ist unheilbar religiös. Und das kommt von Gott. Er sucht und hat eine Sehnsucht. Wo bin ich zu Hause? Gott, wo bist du zu Hause? In welcher Kirche? In welcher Gemeinde? Oder wo nur 2, 3 zusammenkommen? Wo bist du zu Hause, lieber Gott? Und wir suchen dann diese bleibende Heimat. Der Mensch braucht Gott, sehnt sich nach Gott. Und Gott geht einem nach. Und Gott wartet. Ich möchte das Bild von diesem verlorenen Sohn einfach aufgreifen kurz. Der Vater wartet am Tor und guckt, wann kommt mein Junge nach Hause? Wann kommt er? Und der Junge sagt, mein Vater hat Brot die Fülle und ich an diesem Schweinetrock verhungere und verrecke. So. Aber ich spreche nicht, meine Heimat ist dort im Himmel, denn der Himmel ist so groß. Jenseits. Und das Jenseits ist auch nicht alles da. Was im Jenseits, das sind die Schlechten und die Guten, das sind auch die Teufel, das sind gefallene Engel, das sind die guten Engel, das ist alles Jenseits. Ich spreche, wenn ich vom Reich Gottes spreche, vom Himmel spreche, ist für mich Reich Gottes, wo Jesus residiert, wo Jesus wohnt, wo der Vater ist, der Heilige Geist ist und wo all die Erlösten sind, die sind im Reich Gottes. Deshalb sagt Jesus, trachtet nicht nach dem Himmel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und das wird für mich das sein, worüber ich sprechen werde. Das Reich Gottes ist meine Heimat. Zurück ins Reich. Verstehst du das? Zurück ins Reich Gottes. Und das ist was, wofür ich werbe. Komm zurück ins Reich Gottes. Dort sind wir zu Hause. Dort, wo unsere Lieben sind. Dort, wo meine Seele eine Heimat hat. Eine Seele, eine Ruhestätte hat. Dort ins Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So steht es in Matthäus Kapitel 6. Dann wird euch solches alles zufallen. Alles, was du brauchst, das wird dir gegeben werden. So, und dann noch etwas. Ich möchte zuerst noch ganz, bevor ich anfange zu predigen, ein paar heilige Kühe schlachten und mal ein paar wichtige Gedanken in den Raum stellen. Weißt du, Jesus sagt, freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind oder die Dämonen, sondern freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Himmel, im Reich Gottes, im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Darüber sollen wir uns freuen. Und ich möchte etwas aufräumen. Viele Menschen denken, ja, wenn du dich bekehrst, dann wirst du erst eingetragen im Buch des Lebens. So steht es nicht, sondern dass unsere Namen dort eingetragen bleiben. Denn Man kann aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, wenn du nicht so lebst, wie der Herr will, wie der Vater im Himmel will, wenn du nicht nach seinen Geboten wandelst. Freut euch, dass eure Namen im Himmel, im Reich Gottes, in diesem Lebensbuch eingetragen sind, nicht werden, sind eingetragen werden. Du kannst auch aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, wenn du Jesus ablehnst, zum Beispiel. So, dein und mein und unser aller Bürgertum, alle Menschen, die hier, bitte versteh mich richtig, alle Menschen, die hier auf diesem Planeten Erde geboren sind, die sind dort eingetragen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Welt, des Herrn kommen. Und Gott hat seinen Sohn gegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und sie sollen gerettet werden. Das ist Gottes absoluter Wille. Und dieser Wille sollte geschehen, dass alle Menschen gerettet werden. Bloß nicht alle nehmen das Angebot Gottes an. Leider. So, Reich Gottes. Das ist meine Heimat. Und das Reich Gottes ist so riesig, groß. Das sind so verschiedene Städte im Reich Gottes, Plätze, Wohnungen. Jesus sagt, und wenn es nicht so wäre, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, dann will ich kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Die Wiederkunft Jesu steht bald, steht vor der Tür. Der Herr kommt bald. Es ist die später an der Welt nur, als wir denken. Und du musst nicht mal auf die Wiederkunft Jesu warten. Wenn du hier die Augen zumachst, wenn ich hier die Augen zumache, bin ich im Reich Gottes. Wache dort auf. Bin ich am Tor vom Paradies und dann durch das Paradies gehe ich in die Herrlichkeit Gottes ein. Da beginnt schon ja die Reise ohne Rückkehr. Hier kann ich noch vieles verändern. Unser Bürgertum ist im Himmel, unser Zuhause ist im Reich Gottes. Weißt du, der Himmel ist so groß, das ist das Reich Gottes. Im Himmel ist auch die Hölle. Glaub mir das. Denn die Gottesferne, das ist die Hölle. Und Gottes Nähe, das ist der Himmel. Wir müssen das alles schön auseinanderhalten. Der Himmel ist die Nähe Gottes. Je näher du am Thron Gottes bist, desto herrlicher ist das Leben. Und am Thron Gottes ist das Reich Gottes. Und von dort wird alles verwaltet und alles regiert. Und der Herr Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Praktisch die ganze Jenseits. Der Herr ist der Herr über das ganze Jenseits. Und wir wissen, alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen. Auch der Teufel muss bekennen, er ist der Herr. Und er muss seinen Schwanz einziehen und irgendwo ganz weit sich verstecken. Verstehst du? Reich Gottes ist auch die Gottesferne. Auch da hat der Herr noch zu sagen was. Auch da hat er das letzte Wort, der Herr Jesus. Nur, damit wir uns verstehen. So, dass manche sagen, zu Hause. Ich möchte ein gutes Zuhause haben. Eine gute Heimat. Ein gutes Häuschen. Eine gute Wohnung. Oder Apartment oder was auch immer ist. Gott lädt uns ein zu seinem Fest und wir sollen da sein. Und wir sind hier auf der Durchreise als Menschen. Wir sind als Pilger. So wie die Zugvögel. Wir gehen in andere Gefilden. Wenn wir hier wegfliegen, wir müssen so Zwischenstationen machen, um uns aufzutanken und zu stärken, dann geht's weiter. Und hier sagt uns die Bibel, wir sind Fremdlinge, ohne Bürgerrecht. Ein Christ hat hier in dieser Welt, er kann katholisch, evangelisch sein oder Atheist sein, er hat kein Bürgerrecht. Was für Rechte hast du? Du kannst nur dein Kreuzchen machen bei der nächsten Wahl. Das ist alles. Und sonst hast du nichts zu sagen. Das ist dein Bürgerrecht, Stimmrecht. Aber nicht einmal das hast du. Du kannst sagen, ich möchte die und die an der Regierung haben, aber die kommen ja gar nicht. Da kommen andere, weil die Leute werden manipuliert. Die kommen gar nicht hin. Weißt du, wir sind hier eigentlich, lass uns ganz ehrlich sagen, Asylanten. Wenn Leute mich fragen, was bist du? Bist du Deutscher? Bist du Russe? Bist du Schweizer? Bist du Franzose? Ich habe von allem ein bisschen Blut bei mir in meine Adern. Aber was bin ich wirklich? Bist du, welche Nationalität gehörst du an? Verstehst? Unsere Heimat ist bei Gott. Wir kommen von Gott her. Und Gott hat uns erwählt. Hör mir gut zu. Vor Grundlegung der Welt. Da wurde mein Name im Buch des Lebens eingetragen. Vor Grundlegung der Welt. Und jetzt hat er mich hier zur Entscheidung in dieser Welt gestellt. Zur Schulung, zur Ausbildung, zur Reifung. Er hat gesagt, so, jetzt mal tu das, jetzt zeig, was du kannst, was du von mir gelernt hast. Und wir kommen auf diese Welt von Gott gelehrt. Wir haben alle so Gottesbewusstsein in uns. Jeder Einzelne. Die Juden sagen, wenn das Kind im Mutterleib ist, im Mutterleib werden sie die kleinen Babys, die Embryos von Engeln belehrt. Und dann werden sie geboren, dann wissen sie nichts mehr. Und dann müssen sie wieder sich selbst alles mühsam erarbeiten. Eine große Wahrheit. Und so ist es. Wir sind geboren worden jetzt und jetzt sind wir auf die Erde geworfen und jetzt, komm, mach etwas aus deinem Leben. So, wir sind hier, wir ein Abraham, wir sind im verheißenen Land, wir sind auf der richtigen Spur, aber wir sind hier Ausländer. Abraham war, solange er lebte, im Kanaan nur ein Durchreisender. Aber er wusste ganz genau, dieses Land gehört mir und meinen Kindern, und zwar für alle Zeit. Und das ist Gottes Land. Das hat er alles gewusst. Aber er war ein Fremder. Der musste sogar seine Grabstätte kaufen da in Hebron. Für sich und seine Sarah. Und Paulus schreibt an die Christen, wenn er an die Christen schreibt, nicht an die Christen, die im Vatikan registriert sind oder im Tempel registriert sind. Nein, an die Christen in der Zerstreuung. An die Gläubigen in der Zerstreuung. Da ein paar Leutchen und dort ein paar Leutchen. Die Gemeinde Jesu ist eine zerstreute Gemeinde. Und die kam aus den Katakomben und die geht wahrscheinlich wieder in die Katakomben. Das ist die Gemeinde Jesu. Das ist, weißt du, wir sind eine Minderheit. Nur ein paar Leutchen, die Jesus lieben, die gehören zum Reich Gottes. Natürlich, die anderen sind auch erwählt, aber wir müssen unsere Erwählung festmachen. So Paulus schreibt an die Leute in der Zerstreuung, die unterwegs sind, in der Diaspora, in der Minderheit. Und wir Menschen sind unterwegs. Unterwegs außerhalb vom Reich Gottes. In den vielen Märchen, wenn du die Märchen so liest, weißt du, der Prinz, der geht über Lande, über 7 Berge, was weiß ich, wo der hingeht und sucht dann diese weiße Rose, damit er sich beweisen kann wieder, dass er es wirklich würdig ist, die Königstochter zu heiraten. Und genau auch wir sind auch auf der Durchreise und wir müssen diese weiße Rose oder was es auch immer ist, finden und dann nach Hause bringen und sagen, Vater, ich hab's geschafft. Und Jesus sagt, wer da überwindet, der wird das alles ererben. 7-mal in der Offenbarung heißt es, wer da überwindet. So, wir sind unterwegs außerhalb des Reiches Gottes, außerhalb des Jenseits. Wir sind zwar im Universum. Das ist alles Jenseits, Universum. Sobald wir unsere Atmosphäre durchbrechen, sind wir im Universum. Aber wir sind nicht im verheißenen Land. Wir sind noch hier auf dem Boden. Und nur auf dem Boden hier im Alltag sind wir reell und wirklich. So, und jeder muss wieder zurückkommen auf diese Erde. Auch die 2 Zeugen, die entrückt worden sind in der Bibel. Wir nehmen an, Henoch und Elia, so diese beiden, die entrückt worden sind. Nach der Bibel müssen sie wieder zurückkommen auf diese Erde, um zu sterben. Da steht es in Offenbarung. Um zu sterben. Gott hat gesetzt, den Menschen einmal zu sterben, aber dann das Gericht Gottes. Ich will nicht Angst machen, aber ich will nur sagen, das ist der Lauf der Dinge. Wir leben, um geboren zu werden und sterben. Das ist der Lauf der Dinge. Aber dann beginnt das Leben, das Gericht. Deshalb, ich freue mich auf das Gericht. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Ich freue mich auf das Gericht, denn ich kenne meinen Heiland, der ist mein Rechtsanwalt, der ist mein hoher Priester, der vertritt mich am Thron Gottes und er ist mein Fürsprecher. Deshalb ist es so gut, dass du Jesus kennst. Und deshalb haben wir auch gesungen, seliges Wissen, Jesus ist mein. Und wenn du Jesus kennst, musst du vor der Ewigkeit keine Angst haben, auch nicht vor dem Gericht Gottes. Weißt du, was in der Bibel steht? Jesus sagt, das ganze Gericht, alles Gericht über diese Welt hat der Vater mir, also ihm, Jesus übertragen. Er hat das letzte Wort. So, darum sollen wir mit allem, was wir haben und was wir sind, nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und das sollten nun unsere Ziele hier auf dieser Welt sein. Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und liebe Geschwister und Freunde, auf dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Du kannst mir erzählen, was du willst. Gibt es keine Gerechtigkeit. Weißt du, ich denke an die vielen Opfer, Kriegsopfer, viele andere Opfer, welche Art auch immer. Und jeder Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit, nach Liebe und Geborgenheit. Es gibt keine Gerechtigkeit. Auch die ganzen Urteile, Rechtsstaatlichkeit, die Leute quatschen etwas, was sie nicht wissen, was das ist. Gerechtigkeit. Weißt du, da sprechen sich die Richter miteinander ab oder die Rechtsanwälte und so weiter und dann werden demnach Urteile gefällt. Und unser Heiland hat es erlebt, Justizmord, was da war, was er gekreuzigt wurde. Die haben sich abgesprochen, die hohen Priester, sagt den Leuten, kreuzige ihn. Oder sagt, und dann der Pilatus und Herodes, hin und her. So, es wird nach zweierlei Maß in dieser Welt gemessen. Schau hin, wo du willst. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und zeig mir das andere, dass es nicht so ist. Weißt du, da werden statt Menschen gerettet, Banken gerettet. Wo ist die Gerechtigkeit? Und hier gilt eigentlich das Recht der Stärkeren in unserer Rechtsstaatlichkeit. Weißt du, der Reiche kann sich bessere Rechtsanwälte leisten und der Arme kann ja auch Recht kriegen mit Armenrecht. Aber weißt du, da muss er noch was dazu zahlen. Und mit seinem Armenrecht. So, wenn du das nicht glaubst, hinterfrag mal das ganze System. Wo ist die Rechtsstaatlichkeit bei uns? In aller Liebe. Und deshalb sehnen sich die Menschen nach der Gerechtigkeit. Nach der Gerechtigkeit. 8 Milliarden Menschen werden in dieser Welt von einer Minderheit, von der Elite regiert. 8 Milliarden. Nur ganz wenige haben das Sagen und Bestimmen, was da läuft. Ungerechtigkeit nimmt überhand. Der Arme wird mehr und mehr entrechtet, unterdrückt und ausgebeutet. Und das hat der Heiland alles vorausgesagt. Arme, Flüchtlinge, die ganzen Krisen hin und her. Diese Welt ist voller Lieblosigkeit, bis in die tiefsten christlichen Kreise. Je hartherziger die Menschen sind, umso frömmer sind sie. Ich denke nur ganz besonders die Fundamentalisten. Wir sind die Wahren. Wir sind die Echten. Und so weiter. Ich denke nur die ganzen Ketzerprozesse, die ganzen Kreuzzüge, was im Mittelalter war. Wir sind die Rechtgläubigen. Ungerechtigkeit. Und ich sage euch eines, vielleicht war manche Hexe dem lieben Gott viel näher als mancher Priester und Pope oder wer auch immer. Dort, weißt du, hier gibt's keine Gleichheit. Also so viele Unterschiede und so weiter, keine gerechte Gleichheit. Und ich sage eines, und deshalb, ich sehne mich nach dem Reich Gottes, nach dem Himmel. Und sobald wir hier die Augen zumachen, sind wir alle gleich. Glaub ihr das? Das zählt nicht, bist du Papst gewesen, bist du Bischof gewesen, bist du Bürgermeister gewesen, bist du Kanzler oder Kanzlerin gewesen, was für Präsident gewesen. Alle sind im Tode gleich. So fängt die Gleichheit an. Weißt du, das ist das Gerechte. Und trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes, wo wir alle gleich sind. Wo es gar keine Unterschiede mehr gibt. Weißt du, heute sind wir von dieser Gleichheit noch weit, 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 weit entfernt. Aber dort werden wir alle gleich sein. Und dort wird niemand mehr sagen können, ich habe deswegen, bin nicht deswegen das und das geworden, weil der mich verhindert hat. Gott wird sagen, was hast du auf sich selbst gemacht? Jesus sagt, wer da glaubt, der wird selig, verstehst du? Und deshalb, viele wollen das gar nicht wahrhaben. Deshalb haben die Alten gesagt, die Griechen und auch die Bibellehrer und Salomo sagt, das Mensch bedenke, dass du sterblich bist, wo wir alle gleich sind. Und ich versuche immer wieder herauszustellen, weißt du, wir sollen lernen vielmehr nach der Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist ein gerechter Gott. Und wir sollen uns jetzt schon vorbereiten auf das Jenseits, auf das Reich Gottes. Trachtet nach dem Reich Gottes, wo es sauber, ordentlich, gerecht, friedlich, freundlich, liebevoll zugeht. Trachtet danach. Und das sollten wir schon anfangen in der Gemeinde. Leider kriegen wir das nicht, weil der Teufel ständig immer reinfunkt. Da schickt immer wieder Leute, die sind hartherzig. Und gerade die Frommen, ich warne eigentlich, ich möchte mit Frommen nicht Kirschen essen. Die sind zu gefährlich manchmal. Weißt du, die erzählen, die so lieben und schleimen und so weiter. Und sobald irgendwie an ihr Fell geht, werden sie aufsässig und so weiter, fangen Krieg an, Trennung und Spaltung. Auch in christlichen Kreisen. Warum glaubst du, dass so viele Spaltungen in den Kirchen und Gemeinden hin und her sind? Nicht nur bei den Christen, auch den Moslems sind nicht besser. Alle 50 Kilometer ist ein anderer Imam zuständig. Die sind noch unabhängiger. Die sind nicht so organisiert wie die Katholiken unter dem Papst. Weißt du, überall was anders. Deshalb ist das auch okay. Jesus erlaubt die Spaltung, damit das Wahre und Echte sich mal durchsetzt, sich rauskristallisiert. Das ist in der Physik so und das ist auch im Glauben so. Spaltung muss sein unter euch, aber weh, durch wen die Ärgernisse kommen. Verstehst du das? So, ich glaube nicht an die antichristliche Gleichmacherei. Der Antichrist ist, ja, er bemüht sich durch die Globalisierung und vieles alles und alles andere mehr, alles gleich zu machen. Gleiche Sprache, gleiches Denken, gleiche Regierung, alles gleich. Das ist der Trump, der bringt Wissen alles was durcheinander. Aber lasst uns mal, es ist Gnade, dass er ein bisschen durcheinander wirbelt. Das ist vielleicht eine Zeit vor dem Sturm, dass wir uns bereit machen, der Herr kommt Und Gott hat immer noch Zeit vor dem Sturm gegeben, vor dem Regen bei der Sintflut oder von vieles anderem mehr. Gott hat gewarnt, auch in Sodom die Leute sind gewarnt worden. Gott tut nichts ohne Warnung. Nur nachdenken. Aber die ganze antichristliche Gleichmacherei, dieses Vereinheitlichen, alles so in eine Uniform hineinzupressen und so weiter, das ist vom Teufel. Es gibt eine griechische Legende, da ist ein Dämon, der ist ein Wegelagerer und der, wenn Leute vorbeikommen, er fängt die Leute und er hat so ein Bett. Und dann, wenn der nicht reinpasst ins Bett, wird er die Füße oder was abgekürzt und wenn der zu klein ist, wird er auseinander ein bisschen länger gezogen. So ein Gleichmacher-Dämon. Ist in der griechischen Legende. Und sowas versucht der Teufel aus uns zu machen. Die Kleinen ein bisschen größer und die Großen kleiner zu machen, damit sie alle gleich werden. Aber das gibt's nicht. Und wenn ich die Bibel aufmerksam lese, es gibt keine Gleichmacherei. Jesus sagt, wenn der Herr wiederkommt, wenn Gott sein Reich aufrichtet, wenn das Reich Gottes kommt, da wird es Könige geben, da wird es Völker geben, da wird es Sprachen geben, da wird es Nationen geben, da wird es diese Vielfalt geben. Das wird geben. Plötzlich erkennst du, zu welcher Rasse du gehörst, verstehst du? Und du wirst dich vielleicht wundern, deine Großvater, Großeltern und so weiter, Urgroßeltern, wo die alle herkommen. Du wirst dich wundern. Aber der Teufel versucht, alle unter einen Hut zu bringen. Das schaffst du hier nicht. In der Bibel heißt es immer so schön, wenn die Patriarchen gestorben sind und sie sind versammelt worden zu den ihrigen, zu den Vätern. Der Abraham kam zu seinen Vätern zusammen und ja, Isaac und der Jakob, wir werden versammelt zu unseren Vätern. Da werden wir unser wahres Zuhause finden. Und wir werden nicht böse sein auf die und anderen, sondern wir werden uns so mögen. Verstehst du, die verschiedenen Stämme, die verschiedenen Rassen, die verschiedenen Sippen. Und wir werden eine Sprache sprechen. So wie es am Anfang war. Sie haben eine Sprache gesprochen, bevor Gott die Sprachen verwirrte in Babylon. Aber hier, der Teufel versucht auf eigene Art und Weise sein Reich aufzurichten und seine Macht zu offenbaren. Hier versucht er den Menschen Nummern aufzudrücken und das ist nicht der Wille Gottes, dass du ein Mahlzeichen trägst, eingebrannt, 666, das ist, eigentlich haben wir schon alle irgendwie, sind wir registriert, erfasst, beobachtet, bei Facebook und woanders. Die kennen dich, wissen dich, was du denkst, was du kaufst und wo du einkaufst. Schon wenn du einkaufen gehst und mit der Chipkarte bezahlst oder deine Karte bezahlst, die wissen ganz genau, wo du bist. Und wir haben Angst vor Überwachung. Aber wie auch immer, das Reich Gottes. Ich trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nach seiner Gerechtigkeit. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 7, und er sagt, dass wir früher nicht ein Volk waren, jetzt aber sein Volk oder Gottes Volk sind. Und er meint die ganze Christenheit, die ganzen Gläubigen. Wir waren früher nicht sein Volk. Wir haben mit Gott nichts zu tun gehabt. Wir wollten es auch nicht. Aber jetzt, wir sind Kinder Gottes miteinander berufen. Und erst im Himmel sind wir alle gleich. Paulus und die Apostel betonen das immer wieder. Da gibt es keine Juden und keine Griechen, keine Heiden, keine Barbaren, keine Skythen. Wir sind alles eins, gewaschen im Blute des Lammes. Das ist diese wunderbare Einheit des Glaubens. Und das passiert nicht, solange wir leben. Wir können denken, was wir wollen. Wir werden es nie schaffen. Die reine Gemeinde. Ich werde nie vergessen, da kommt im Gemeindezentrum unten in der Nazareth-Kirchstraße jemand rein und sagt, sind Sie eine reine Gemeinde? Ich habe gesagt, nee, sind wir nicht. Wir wollen es auch gar nicht eine reine Gemeinde werden. Das schockiert dich vielleicht, was ich sage. Ich will nicht eine reine Gemeinde werden, denn die ist nicht möglich. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben. Denn wir sind menschelt. Und wenn du irgendwo hinkommst und denkst, jetzt habe ich endlich die reine Gemeinde gefunden, dann merkst du, dass die auch mit Wasser kochen. Dass es auch menschlich zugeht. Und dann wirst du manchmal sogar entsetzt. Da bist du von Regen in die Traufe gekommen. Deshalb, es menschelt überall. Aber erst, wenn wir nicht mehr hier sind und beim Herrn sind, deshalb ist es so schön zu wissen, beim Herrn sein. Was mich in Russland so glücklich gemacht hat, weißt du, die Leute sagen nicht, mein Mann, meine Frau ist gestorben. Ich habe in Moskau das so oft erlebt, wenn ich irgendwo eingeladen war und bei den Untergrundchristen, wo ich war, dann fragte ich, ist es dein Mann hier vorne? Ja, und habe ich gesagt, wo ist er? Und gefragt, wo ist er? Dann sagt sie, der ist bei Jesus. der ist bei Jesus. Unsere Lieben sind bei Jesus. Wenn wir treu zum Heiland gehalten sind und die Märtyrer erst recht, da gibt es sogar ein Siegel unter dem Altar für die Märtyrer, der ist beim Herrn. Und ich denke nur an meine Schwester, mein Mann ist auf einem Gulag verbannt gewesen, der kam nicht mehr zurück, der ist beim Herrn. So, im Himmel sind alle dann gleich. Da gibt es keine Nationalität, keine Religion. Ich bin katholisch. Glaub doch nicht den Unsinn, dass im Himmel Abteilungen für Katholiken, Protestanten, Pfingstler, Baptisten, Methodisten geben wird. Sowas gibt's nicht. Du wirst erschüttert sein, ganz lange suchen. Wo sind meine Katholiken? Wir waren 1,3 Milliarden. Im Himmel wird es auch keine Loge für die Moslems geben. Im Himmel wird auch keine Loge für die Buddhisten geben, für die Hindus, für die Atheisten, für die Freimaurer. Die werden alle ohne Religion sein. Im Himmel gibt es keine Religion. Auch nicht die jüdische Religion. Ich habe eine Schwester mal in der Gemeinde gehabt, die hat geheult, weil sie gesagt hat, weißt du, im Himmel gibt es keine Juden. Dann sagt sie, also ich bin eine Jüdin, aber ich möchte zu den Juden im Himmel. Er sagt, im Himmel gibt es nur Erlöste, mit Blut erkaufte, keine Juden. Vergiss es alles, da gibt es nur Erlöste. Da gibt es auch keine Titel. Wo ist der Herr Doktor? Wo ist der Herr Professor? Wo ist der Herr Pfarrer? Wo ist der mein Priester? Gibt auch keine Kasten nach indischer Sitte. Weißt du, das Höhere und Tiefe und so weiter. Da gibt es auch nicht, wo die Reichen sind. Wo ist der reiche Onkel? Wo ist der Millionär? Wo ist der und der? Im Himmel gibt es sowas nicht mehr. Und im Himmel wird es auch noch etwas nicht geben. Mann und Frau. Die werden den Engeln gleich sein, hat Jesus gesagt. Und sie werden nicht mehr heiraten und freien und so weiter. Weißt du, wir haben manchmal falsche Illusionen, stellen uns vor, ja, mein Mann, meine Frau, die ist im Himmel. Nein, wir werden den Engeln gleich sein. Wir werden uns freuen. Wir werden miteinander tanzen, verstehst du? Und jubeln und uns feiern. Denn wir sind nur hier getrennt. Wir sind nur hier gemacht, einander für Gehilfen. Zur Ermutigung, zur Auferbauung, zur Tröstung. So, Paulus schreibt in Römer Kapitel 2, Vers 28 und folgende Verse. Nicht der ist ein Jude, der äußerlich sich noch beschneidet am Fleisch und so weiter. Er spricht über die Beschneidung hier. Sondern der ist ein Jude, der innerlich beschnitten ist. Im Herzen, im Geist und nicht in den Buchstaben. Und dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott kommt. Dessen Lob von Gott kommt. Geschwister, ist so wichtig, dass unser Lob von Gott kommt. Nicht der ist Christ. Und jetzt bitte halte ich fest, was ich noch sage. Der biblisch getauft ist. Du bist geschockt vielleicht, was ich sage. Nicht der ist ein Christ. So wie Paulus sagt, nicht der, der beschnitten ist, ist Jude, sondern auch, ich behaupte das auch, nicht jeder, der getauft ist, ist Christ. Ja, warum? Ich denke nur, der Schächer am Kreuz, wo konnte er sich noch groß taufen lassen? Und viele andere mehr, die haben sich bekehrt und sind gleich geköpft worden. Denn nicht das ist ausschlaggebend. Weißt du, solange du lebst, ist es gut, dass du getauft bist. Und dass du die Taufe erlebt hast. Weißt du, Taufe ist Untertauchen. Aber bei vielen Menschen, wenn sie untergetaucht sind, kommen sie wieder raus. Der alte Adam, die alte Eva kann schwimmen. Verstehst du? Und das ist nämlich das große Problem. Der alte Mensch. Und der alte Mensch muss abgelegt werden. Und es ist nur ein Zeichen, beerdigt werden und begraben sein und sterben. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Verstehst? Wir müssen schon vorher sterben, begraben werden. Und deshalb, Paulus sagt, ich werde täglich gekreuzigt. Täglich. Das ist nämlich dieses Sterben und das Auferstehen in Christus. Das ist der wahre Sinn der Taufe. Genau, weißt du, das ist nur ein Symbol, begraben werden. Ich bin bereit, mein Leben in den Tod zu geben. Mein Leben ist nicht wert, weil ich etwas Besseres habe. Eine bessere Heimat, ein besseres Zuhause. Wichtig ist, dass du gestorben bist, bevor du stirbst. Verstehst? Dich gibt's nicht mehr. Und das ist natürlich, die meisten Christen sind nicht gestorben. Die sind getauft, die sind beschnitten, aber die sind nicht gestorben. In aller Liebe, lass mir das sagen. Da musst du nur ein bisschen anstupsen, dann gehen sie gleich hoch. Da musst du auf ein Hühnerauge treten, da sind sie gleich sowieso gleich bedrückt und belastet. Wir müssen sterben. dass uns vollkommen egal ist, was einer über uns sagt und schreibt und dichtet. Das ist vollkommen egal, dass uns auch nichts mehr ausmacht, ob uns jetzt jemand lobt oder verdammt oder verflucht. Das ist gestorben sein. Geh auf den Friedhof und fang an, da die Toten zu verfluchen. Die bewegen sich nicht. Denen macht das alles gar nichts aus. Das geht bei denen runter. Verstehst du? Oder geh auf den Friedhof und fang an, jemanden zu loben. Oh, der Bruder war ein ganz süßer, ganz netter, ganz lieber, barmherzig und gütig. Och, was weiß ich, was da alles gewesen ist. Der wird nicht mu noch mehr sagen. Verstehst du? Denn das geht die gar nichts mehr an. Die interessieren sich gar nicht mehr. Und das ist nämlich gestorben sein in Christus. Wir sterben täglich. Der alte Mensch, der muss immer wieder unter das Wasser gehalten werden. Alter Adam, alter Matutis, runter, 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 runter. Aber der will immer hoch. Immer steigt den Kopf hoch nach Luft zu schnappen. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ja. Weißt du, im Himmel oder in dem Jenseits werden Menschen sein, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben und die werden bei Jesus sein. Wir werden schockiert sein. Wir denken nur, dass nur wir Pfingstler, wir Baptisten, wir Methodisten ins Reich Gottes einkommen oder wir Katholiken. Nein. Weißt du, viele sind christlicher als manche Christen, die sich als Christen ausgeben. Ich war in Russland erschüttert, als ich in Perm war. Da haben wir einen Kinderheimleiter, so Waisenhausleiter besucht und der hat geraucht und man erzählte, der geht nachts stehlen und so weiter. Und ich habe gedacht, lieber Gott, und die Adresse haben wir, den unterstützen wir jetzt. Der nachts stehlen geht und raucht wie ein Schlot. Und wir sind dem Mann ein bisschen nachgegangen, haben uns mit dem unterhalten. Dann sagt er, ihr versteht mich nicht, ihr Westler. Bei euch ist alles wohl, ihr habt alles und so weiter. Aber ich war der Heimleiter hier, dann zerbrach die Sowjetunion und ich habe das Heim übernommen. Und ich kann diese armen Kinder nicht ihrem Schicksal überlassen. Die waren behindert, lagen in ihrem Kot und so weiter. Ich kann das nicht mit ansehen, das Leid dieser armen Kinder, die Behinderten ganz besonders. Ich kann das nicht angucken. Mein Herz ist gebrochen. Und wissen was? Ich habe das Heim übernommen. Ich bin so nervös, sagt er. Aber ich muss nachts stehlen gehen. Ich habe keinen Schlaf. Ich muss diese Kinder unterhalten und ernähren. Der Staat tut das nicht. Und jetzt ist die Frage, wer dient Gott mehr? Der über den verrauchten Dieb da im Weißen Haus, da stehst du dort am Tisch sitzt und sagst, ich weiß nicht, wie bringe ich meine Kinder durch? Das ist eine ganz große Frage. Gott ist ein gerechter Richter. Und er richtet nicht, was vor Augen ist, sondern er guckt das Herz an. Und ich habe eines gesehen. Inzwischen ist er Christ geworden, dieser Leiter von diesem Heim. Weißt du, gläubig geworden. Aber weißt du, mein Herz hat geblutet und ich habe geweint. Ich habe gesagt, guck mal, so ein edler Mensch, äußerlich verraucht und verkommen. Verstehst du? Aber so ein edler Mensch, oh Gott, ich schäme mich, verstehst du? Ich schäme mich. Wir müssen uns vielleicht für manche schämen, die viel edler sind als wir Christen im Westen. Bist du bereit, gekreuzigt zu werden? Viele in den muslimischen Ländern werden gekreuzigt heute noch. Petrus, weißt du, und wir müssen sehen, auch wenn Menschen nicht mit uns zusammen sind und vielleicht woanders sind, in einer anderen Gemeinde, in anderen Gruppen oder was weiß ich, Religionen. Petrus geht da in einer Stadt und auf der anderen Seite reden sie auch von Jesus. Und in dieser Mannschaft, ja, sind die Leute nicht dabei. Und dann sagt Petrus, kann ich auf die andere Straßenseite gehen und Feuer vom Himmel holen? Lieber Heiland, guck mal, die reden von dir, aber sie sind nicht bei uns. Diese Geschichte kennst du ja in der Bibel. Die sind nicht bei uns. Was? Sollen wir Feuer vom Himmel holen? Der Heiland sagt, lass beides wachsen. Wenn die in meinem Namen reden, heilen und was weiß ich und nicht mit mir sind, wer mit mir sammelt und so weiter, der zerstreut nicht. Sind sie für mich? Das weiß allein der Vater. Verstehst? Hör mal, wie Jesus reagiert. Sehr tolerant. Lass sie. Lass Unkraut und Weizen zusammenwachsen. Du wirst sehen, viele sind nicht öffentlich zu Jesus gefolgt. Aber die sind die im Reich Gottes, vielleicht näher als du und ich, beim Heiland. Und viele von denen merkst du nicht, dass sie Jesus nachfolgen. Ich denke nur an Josef von Arimathäa und Nikodemus. Das sind eigentlich, ja, die Stillen im Lande.
die sind nicht öffentlich groß aufgefallen. Jesus, Jesus, Jesus. Ganz heimlich, als Jesus am Kreuz hängt, da ist keiner von den Aposteln und von den Frommen, die mit Jesus hinterhergetippelt sind, zu Pilatus gegangen. Pilatus, können wir den Leichnam Jesu entsorgen? Aber diese beiden, Josef von Arimathäa stellt sogar sein Grab zur Verfügung. Du siehst die Stillen im Lande. Manchmal diese unauffälligen Christen, gläubige Menschen, die so still sind, die gar nicht groß in der Öffentlichkeit erscheinen, vielleicht nur nachts zum Heiland kommen, nachts beten, die sind Gott näher, als du denkst. Und die holen Jesus vom Kreuz. Das ist ein ganz großer Dienst, Jesus vom Kreuz herabzuholen. Sonst wäre Jesus von den Raben gefressen worden, wenn er dort hängen geblieben wäre. Aber diese beiden haben gesagt, das können wir nicht unserem Jesus antun. Sie haben Jesus vom Kreuz geholt. Ich staune manchmal über Jesus, wie großzügig er ist. Er sagt, ich muss noch in einen anderen Stall gehen und von dort auch noch ein paar Schafe holen. Verstehst du? Und er ist hinabgestiegen an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt, und hat das Gefängnis gefangen genommen und hat Gefangenen gebracht. Du liest, kannst es lesen, diese Höllenfahrt Jesu, was da alles passiert ist. Und er hat den Menschen gesprochen und er hat gesagt, wer will gerettet werden? Wer will gerettet werden? In der Hölle hat er zugerufen, wer will gerettet werden? Der rufe meinen Namen. Und in meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, egal, im Fegefeuer oder Hölle oder wie wir die Dinge auch nennen möchten, egal, im Grab, in der letzten Minute, am Kreuz als Schächer, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, egal wo, egal wann, egal wie, der wird gerettet werden. Und du weißt gar nicht, wie viele Schächers Gnaden bekommen haben. In dem letzten Moment wurde das Herz nicht mehr pumpt und das nicht mehr funktioniert und sagen, Gott, Allmächtiger, Heiland, oder wie du auch immer heißt, hilf mir bitte. Und es geht in der Ewigkeit. Ich habe schon so viele Menschen erlebt, die Schächers Gnaden erlebt haben. Und du musst nicht ganz perfekt sein. Das macht der Heiland schon. Ich habe mal in Stuttgart eine Frau beerdigt, auch, die war nur ganz kurze Zeit gläubig, Christ. Die hat keine Möglichkeit gehabt, getauft zu werden und vieles andere mehr. Oder groß belehrt zu werden, Wiedergutmachung, Befreiungsdienst, ach, das ganze Zeug. Die kam zum Glauben und ist heimgegangen, verstorben. Ich sag heimgegangen, zur Heimat, dort in die Höhe, Reich Gottes. Und dann muss sie eine Predigt halten. Und was willst du sagen, wenn die Frau frisch bekehrt ist? Gut, sie hat den Heiland gefunden, es ist was Schönes und so weiter, aber mehr kannst du auch nicht sagen. Und dann bete ich, lieber Gott, schenk mir ein Textwort. Und dann hat Gott mir ein Textwort gegeben, das mich mehr angesprochen hat wie die Leute und vielleicht wie die Frau selber, denn die hat es nicht gehört. Und Gott wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Gott wird unseren Mangel, was noch fehlt, in dem Augenblick, wo du hier die Augen zumachst und dort aufwachst, wird dein Mangel, alles was noch gefehlt hat, hinzugetan. Du bist nicht perfekt gewesen, du bist nicht heilig gewesen, du bist nicht vollkommen gewesen. Da ist noch so viel Mangel an dir gewesen. Du hast noch nach einem Schweinestall gestunken, Gott vergebe mir das. Und so weiter. Du kamst aus der Welt, aus der Sünde, aus der Hölle. An dir war noch so Brandgeruch des Feuers. Und in dem Moment, er sagt Jesus, und das nicht einmal ein Geruch des Feuers an dir zu sehen und sogar die Ketten, die dich dort gebunden gehalten haben, die sind vernichtet. Das, was dich gebunden hält, du bist frei. Verstehst du, du bist frei. Ich möchte dir nur die Wahrheit sagen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis des Herrn kommen. Der Wille Gottes geschieht. Ob du daran glaubst oder nicht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und Gott arbeitet. Seine Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Und ich habe keinen Zweifel. Weißt du, wir werden gerettet allein aus Gnaden. Ich kann nichts tun für meine Erlösung. Auch keine Menschen, kein Evangelist, kein Pastor, keine Mutter, kein Vater kann was tun für meine Errettung. Es ist Gnade und weiter nichts. So, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 17, da schreibt Paulus wieder, unser Leben hier ist unsere Fremdlingschaft. Wir sind hier Fremdlinge. Unser Leben ist hier zurzeit Fremdlingschaft. Wir sind hier Fremdlinge. Wir sind hier Ausländer. Wir sind im Übergangslager. Ich weiß nicht, ob du dir sowas verstehst, was das ist, so im Übergangslager zu sein. Verstehst du, wir sind so, wir gehen durch. Wir verrichten hier, wie die Kinder Israels, Sklavendienst in Ägypten. unsere Frondienste, wir tun unser Bestes, wir müssen unser Bestes tun, uns bleibt nichts erspart. Ich muss meine Ziegel produzieren, verstehst du, auch wenn es mir stinkt. Ich muss meine Arbeit verrichten, ich habe keinen Spaß daran, aber ich muss, wir sind hier in dieser Welt. Und der Kommunismus, Sozialismus, Katholizismus, Faschismus, was weiß ich, wie die ganzen Ismen heißen. Ich muss. Und in dem Moment, wo ich beim Heiland bin, bin ich frei vom Schweinebauer, wie der verlorene Sohn, bin erlöst. Weißt du, der Herr führt die Seinen raus. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Diensthause Ägyptens, das ist ein Bild für die Welt, herausgeführt hat. Wir sind noch nicht draußen, Brüder und Schwestern, bilden uns nicht ein. Ich muss jeden Tag arbeiten, aufstehen, putzen, kochen und so weiter. Ich muss. Und wir sind noch hier in dieser Welt. Wir sind noch nicht im Himmel. Auch wenn du erlöst bist, auch wenn dumme Evangelisten dir dummes Zeug erzählen, so Wohlstandsevangelisten. Wir sind nicht hier zum Vergnügen. Erst dort, wenn wir im Reich Gottes sind, da werden wir freuen und fröhlich sein und fröhlich unsere Straße gehen. Hier muss ich mich manchmal unter dem Wert verkaufen. Hier bekomme ich nicht das, was ich verdiene. So oft. Weißt du, wenn ich für das, was ich hier den Leuten gebe, ich könnte für jede Predigt mindestens 2000 Euro verlangen. Weil die Vorbereitung und alles kostet Geld. Und weißt, ich motiviere die Menschen. Besuch doch eine Motivationsveranstaltung. Besuch mal eine Motivationsveranstaltung. Da wirst du merken, was das kostet. Da wirst du arm. Und ich motiviere Brüder und Schwestern zu Helden, dass sie Helden werden. Ich motiviere sie, kämpft bis zum letzten Tropfen. Bis der Herr uns ruft. Und wir sind errettet durch die Gnade. So. Hier müssen wir viel leiden. Wir werden unterdrückt. Wir können uns nicht frei entfalten, wie wir möchten. Ich möchte mich ganz anders entfalten. Aber ich muss das tun, was Gott mir sagt und gesagt hat. Wir sind hier ohne Bürgerrecht, ohne Stimmrecht. Unsere Stimme zählt nicht. Kannst brüllen, so viel du willst. Kannst sprechen, so viel du willst. Und den Mund franzig reden. Das bringt nichts. Verstehst du? Hier sind wir minderwertig. Och. Weißt du, wir haben früher auf der Straße, als junger Christ, habe ich auf der Straße gesungen, aus Freiversammlungen. Da haben die Leute erzählt, oder mein Kollege mich gesehen, weil er auf der Straße singen, wie ich musiziere und so weiter. Dann sagt er, zu welchem Klimperlesverein gehörst du? Klimperlesverein. Verstehst du? Minderwertig. Und ich habe bestimmt mich angestrengt, Musik zu machen. Und wir haben auf der Straße gesungen, vom Heiland geredet. Zu welchem Klimperlesverein gehörst du? Ist das doch beleidigend, oder? Klimperlesverein, verstehst du? Wenn du für den Heiland, für den König aller Könige singst und du, die Leute sagen, du bist beim Klimperlesverein. Ist beleidigend, deprimierend. Weißt du, da vergeht dir die Freude, aber wir haben weitergemacht. Und ich klimpere immer noch und freue mich immer noch an dem Herrn. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Halleluja. So, arm sind die Menschen, die nur glauben, sie leben nur jetzt. Ich lebe nicht nur für jetzt. Auch nicht für hier. Meine Heimat ist Reich Gottes. Das Schloss, der Palast. Oder ist viel Platz. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und weißt du, viele Christen, vor allem diese Wohlstandsevangelisten aus den USA, die verkündigen den Leuten, weißt du, du sollst das beste Leben haben, das es gibt. Gewiss, wenn wir bei Gott sind, da kommt das Beste noch. Wenn du beim Heiland bist, da kommt das Beste. Unser Leben auf dieser Erde als Christ ist nicht immer das Beste. Lasst uns ganz ehrlich sein, lasst uns nicht was vormachen und vorlügen. Weißt du, viele Christen lügen sich selbst was vor. Unser Leben ist nicht das Beste. Lass uns das gesagt sein. Die Wohlstandsevangelisten sind für mich Gaukler und Lügner. Erzählen den Christen, dass ihr Leben hier auf Erden das beste Leben ist, das es überhaupt gibt. Nee, das ist nicht wahr. Weißt du, schau doch die Christen an in den muslimischen Ländern. Schau die Christen an in der dritten Welt. Und in den Slums, in den Katastrophengebieten. Schau dir die Menschen an. Jetzt in Indonesien war das Erdbeben. In einem Bibelcamp, so habe ich in den Nachrichten jetzt gehört, sind 20 Kinder erschlagen worden durch einstürzende Teile vom Haus. Christenkinder beim Bibelcamp. Oder heute habe ich noch gerade in den Nachrichten gehört, ist in einer Moschee 34 Männer sind erschlagen worden beim Beten. Weißt du, das Schicksal, die Katastrophen, die Krisen und das alles macht keinen Unterschied vor Christ und Nicht-Christ. Wir werden alle in die Ewigkeit gerufen. Ich will dir nur etwas sagen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 19, da sollten wir uns hinter die Ohren schreiben, vor allem diese Wohlstandsevangelisten. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben und so weiter, so sind wir die elendsten Menschen überhaupt nur in diesem Leben. Dieses Leben ist so kurz, so armselig, so primitiv, so katastrophal, so, ja, wir wären die elendsten Menschen, wenn wir nur auf dieses Leben hoffen würden. Ich hoffe nicht auf dieses Leben. Ich lebe dieses Leben, muss dieses Leben leben, muss aus allem das Optimalste machen. Mir wird nichts erspart. Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, Vers 36. Und wir sind hier einfach nur ausgesetzt, den Fürsten und Mächten, den Gewalten, den Teufeln, der Finsternis. Wir sind hier ausgesetzt, jetzt schlag dich durch. Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und ohne Falsch. Wahre Christen sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das sind sie. Sie sind eingetragen im Buch des Lebens. Und das ist Sorge dafür, dass sein Name dort steht. Du bist würdig. Nicht nur der Herr Jesus, sondern auch du sollst würdig sein. Ein Christ sollte nicht mit seiner Nationalität rühmen, seiner Religion sich rühmen oder was auch immer ist, stolz auf sein Land sein, sondern 2. Korinther Kapitel 10, Vers 17, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nicht, ich bin Jude, oder ich bin Deutscher, oder ich bin Amerikaner. Vielleicht bin ich das alles, verstehst du? Aber ich habe nichts davon. Verstehst du? Weißt du, da steht, wird vielleicht nicht mehr auf dem Grab stehen, da war ein Jude, da war ein Evangelist und so weiter. Beim Billy Graham haben sie auf dem Grabstein geschrieben, er war ein Prediger des Evangeliums. Verstehst du? Obwohl er viel mehr war, hat Millionen erreicht. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jeder Nicht-Wiedergeborene ist tot in Sünde, tot für Gott, wie auch immer, in weiter Ferne, auch wenn er in die Ewigkeit geht. Und das will ich klipp und klar sagen, wenn ein Gottloser in die Ewigkeit geht, wird er ganz weit weg sein. Der wird das Reich Gottes sehen, der wird vielleicht die Kirchturmspitze vom Schloss Gottes sehen, vom Reich Gottes, aber er wird nichts davon haben. Und das wird Hölle sein. Und das wird eine Qual sein. Hätte ich bloß. So, nur der an Jesus Gläubige, heißt es, Kolosser Kapitel 1, Vers 13, nur der an Jesus Gläubige wird versetzt in das Reich des Sohnes Gottes. Von dieser Welt wird er weggenommen, da wo, wenn er ins Jenseits kommt, wird er versetzt in das Reich Gottes. Wahre Christen gehören nicht mehr zur Welt. Wenn sie ihre Augen zudrücken, sind sie weg von dieser Welt. Die anderen natürlich auch. Aber sie werden versetzt in das Reich Gottes. Aber ich sage noch etwas. Christsein ist nicht nur erst für den Himmel was. Christsein ist auch was für diese Erde. Heute und hier. Verstehst du? Dass wir jetzt schon versetzt leben. Versetzt leben. Was heißt das? Weißt du, der Fürst, der Satan, der hat mir nichts mehr zu sagen. Das Negative, das Böse, das Schlechte. Weißt du? Ich lasse mich nicht mal von diesen negativen Leuten beeinflussen und kommentieren. Wir sind Fremdlinge hier. Ja, deutsche Gesetze, jawohl, macht's nur. Aber mein Bürgerrecht ist im Himmel. Hier sind wir nur im Feindesland unterwegs. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 8, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen. Der Teufel hat Appetit auf dich, möchte dich fressen, vernichten, zerstören. Oder Epheser 2, Vers 1 schreibt der Apostel Paulus, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt und gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen und so weiter, der die Luft beherrschen und dem die Kinder des Ungehorsams gehören. Unter ihnen habt ihr auch einst euer Leben geführt nach den Begierden. Das heißt also, wir leben nicht mehr nach den Begierden und Bedürfnissen. Wir sind anders. Und das ist, wir sind Bürger einer anderen Welt. Wir haben andere Bedürfnisse. Wir essen nicht mehr alles, wir trinken nicht mehr alles, wir hören nicht mehr alles, an. Sie sagen nicht mehr alles, siehst du, nach den Begierden. Und hier heißt es weiter, und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft, der Logik, was logisch ist. Nein, wir leben jetzt nach der Information von oben, nach Rema, nach der Inspiration von Gott. Damals war das so. Wir waren noch Kinder des Zornes. Jetzt sind wir unter der Gnade Gottes. In Epheser 4, Vers 17 schreibt Paulus hier, der ganze Epheser ist über das Leben im Jenseits. Wie wir leben sollen als Christen. Nimm mal teil an unserer Bibelschule und nimm dir mal vor den Epheserbrief. Ganz kostenlos runterladen. So, da heißt es, was Paulus hier sagt, so sage ich nun und bezeuge dem Herrn mit Sicherheit und mit fester Überzeugung, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Weißt du, nach dem sinnlosen Leben, Hauptsache Materialismus, Hauptsache ich bin reich, Hauptsache ich habe Erfolg, Hauptsache es geht mir gut. Verstehst du, was nützt es, wenn mir gut geht? Auch das Gute muss ich zurücklassen. Das nehme ich nicht mit. Und da heißt es weiter von diesen gottlosen Menschen, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben. Schau doch die Menschen an, wie sie entfremdet dem Leben sind. Schau doch die jungen Leute an. Das Smartphone, die sitzen am Tisch, das sich miteinander zu unterhalten. Sie unterhalten sich das Smartphone. SMS schicken, verstehst du? Dem Leben entfremdet. Oder wenn sie auch in der Straße hier spazieren gehen, so modern ist unsere Welt, verstehst du, die haben Ohrenstöpsel, anstatt dass sie das Leben genießen, den Wind rauschen hören, die Vögel zwitschern hören, da haben sie die Ohren verstopft, in aller Liebe. Es ist gut, dass du ab und zu mal Musik hörst, aber das kannst du auch zu Hause oder woanders, im Konzert. Aber dann die Freiheit, genieße doch die Freiheit, dem Leben entfremdet. So steht es. Die meisten Leute sind im Leben entfremdet. Was das auch immer heißt. Durch den Gott dieser Welt, durch die Unwissenheit, die ihnen, ja, dieser Teufel eingegaukelt hat, dem Leben entfremdet. Lass es mal zergehen. Und dann durch die Verstockung des Herzens, sie sind abgestumpft und durch ihre Ausschweifung, der Ausschweifung ergeben, unreine Dinge treiben sie und vor allem Habgier. Epheser Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die in der Finsternis herrschen und mit diesen bösen Geistern unter dem Himmel, nicht im Himmel, unter dem Himmel. Wir haben damit zu kämpfen. Hebräer Kapitel 13, Vers 14, denn wir haben hier, Brüder und Schwestern, wir haben hier in Berlin oder wo auch immer, keine bleibende Stätte, sondern wir suchen die zukünftige. Ich suche sie, ich weiß nicht, wie sie heißen wird. Nicht Jerusalem. Weißt du, du wirst enttäuscht sein von Jerusalem. Diese hochgelobte heilige Stadt, die so zerstritten und so verzankt und so gespalten, als, glaube ich, Ludwig Löwenherz, oder wie der hieß, der gute Mann, in einem Kreuzzug nach Jerusalem kam. Er sagte, also, wir sind jetzt nicht ganz nah bei Jerusalem. Ich kann den Blick Jerusalems nicht ertragen. Dann nimmt er sein Schild und sagt, ich kann diesen Blick nicht ertragen. Er dachte, er wird sterben, wenn er Jerusalem sieht. Und dann, als er dort in Jerusalem ankam, das war nur ein Kaff. Verstehst du? Eine Behausung der Beduinen. Er war so schockiert über Jerusalem. Und du wirst schockiert sein, auch über diese Jerusalem, wie zerstritten diese Stadt ist, wenn du dort mal bist. Weißt du, da ist so große Feindschaft. Weißt du, die Völker sollten dort, das soll ein Schmelztiegel der Nationen sein. Aber was ist es? Ein wilder Haufe. Aber Jesus sagt, in meines Vaters Haus, Halleluja, da gibt es Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, so will ich hin und euch eine Stätte zu bereiten. Und dann will ich kommen und euch zu mir nehmen. Einen guten Platz, das ist die Heimat bei Jesus im Reich Gottes. Einem Ort, wo du gerne bist, wo du dich freust. Und wir brauchen eine Heimat für unsere Seele. Wir brauchen. Dort gehörst du hin, verstehst du? Und dort brauchst du nichts. Ich habe meine Arbeit hier angefangen unter den amerikanischen Soldaten. Und das Interessante war, die amerikanischen Soldaten, die hier stationiert sind auf der Basis, die mussten keine Möbel mitbringen. Die mussten gar nichts mitbringen, die mussten nur selbst kommen. Und dann die Möbel wurden ihnen freigestellt. Solange sie da waren, durften sie das benutzen. Wir haben noch die ganzen Stühle, was wir in der großen Kirche hatten, die habe ich alles von den Amerikanern bekommen, als sie abgezogen sind. Verstehst du? Und die Armee war so bereit. Aber solange sie hier stationiert sind, dürfen sie alles benutzen, was hier in der Wohnung steht. Die Wohnung ist perfekt eingerichtet. Da ist alles da. Die Offiziere sollen sich wohlfühlen, weil sie oft solche Wohnungen sich nicht leisten können in Amerika. Das muss ich ehrlich sagen. Die sind manchmal, viele amerikanische Soldaten kommen aus asozialen Verhältnissen. Aber hier, die leben in der Armee wie Könige. Die bekommen alles, was sie brauchen. Und genauso auch die Soldaten Jesu Christi. Die bekommen vom Heiland alles, was sie brauchen. Die dürfen benutzen, solange sie da sind. Und im Himmel wirst du für immer da sein. Da wird es keinen Verschleiß geben. Da wird kein, ja, das, bei den Amerikanern kamen sogar Leute zum Reparieren. Bestimmte Möbel mussten von bestimmter Zeit mal nachgeschraubt und nachgezogen werden. Da kam alles, dieser Servicedienst, das gehört alles dazu. Du sollst dich wohlfühlen im Himmel. Und in Johannes 14 beschreibt Jesus, dass das unser endgültiges Zuhause sein wird. Eine schöne Villa für dich, die du als Offizier Jesu Christi besitzen darfst. Nach dem Krieg haben die Offiziere hier gut die besten Villen und die ganz besten Häuser bekommen. Das heißt, das wird eine ganze Vorstellung übersteigen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und ich will kommen und das euch wieder mitnehmen. Mein Thema ist Heimat. Die Heimat für den Gläubigen, für den Christen. Das ist das Reich Gottes. Gott kennt uns in- und auswendig, und er weiß, was das Beste für uns ist. Denn meine Bibel sagt, Gott hat denen das Allerbeste vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat. Für die, die ihn lieb haben. Das hat Gott für uns vorbereitet. Als wiedergeborener Christ bist du ein Teil der Gottesfamilie. Dir steht ein Herrenhaus zu. Bruder, Schwester. Ja. Das wird für uns jetzt vorbereitet. Nicht nur, dass du einen neuen Körper bekommst, sondern auch ein neues Zuhause. Und das darfst du in vollen Zügen genießen. Gott hat für uns alles vorbereitet. Also, hier, wie sieht deine Wohnung aus? Vielfach wie eine Rumpelkammer. Eng. Verstehst du, nur ein paar Quadratmeter. Du kannst nicht immer gerade umdrehen. Aber dort, du bekommst all das, was du dir gesehnt hast, wovon du geträumt hast, dein Leben lang. Eine Stätte. Eine Wohnung, ein Daheim, ein Zuhause. Die Welt steht kurz vor dem Kollaps. Ich kann das frei weg sagen. Weißt du, sie hat abgewirtschaftet. Wir haben unsere Ressourcen verbraucht. Wir haben alles verbraucht. Wir sind am Ende. Und wir brauchen eine Wende. Wir brauchen eine Wende. Hier ist nichts mehr sicher. Nicht einmal die Versicherungen. Nichts. Alles steht auf wackeligen Füßen. Meine Politiker oder unsere Politiker sind alles nur Sprüchemacher. Verbreiten nur Gerüchte, erzählen blühende Landschaften. Ich warte heute noch auf diese blühenden Landschaften. Habt noch nichts gesehen? Ihr wisst, was ich meine. Die Bibel sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Und da können sie gar nichts produzieren. Sie können nur feiern, sich bejubeln lassen, aber Frieden machen. Und wenn die Menschen sagen, Friede, Friede, wird die Gefahr ganz schnell kommen, das Verderben ganz schnell die Menschen überfallen. Gott hat uns eine Heimat bereitet, ein Zuhause. Wir haben eine bleibende Stadt für immer und alle Zeit. Weißt du, hier, die Welt ist voller Flüchtlinge. Eigentlich jeder Mensch, der auf diesem Planeten geboren wird, ist ein Flüchtling, hat kein Zuhause. Jeder Einzelne. Selbst wenn du Einheimischer bist, auch da bist du ein Fremdling. Mit der Zeit wirst du ein Fremdling sein. Ich habe mal eine alte Frau besucht bei mir in Heilbronn, und dann sagt sie, ich bin so einsam. Und die hat mal, kommt aus einer Familie mit 12 Geschwistern. Ich bin so ein, die sind alle weggestorben. Verstehst du? Die sind alle weggestorben. Und schon sogar die Enkel oder deren Kinder sind gestorben schon zum Teil. Ich bin allein übrig geblieben oder sehr, fast allein übrig geblieben. Das ist nämlich, was dann auf der Dinge ist. Einsamkeit, allein sein. Da wird dann gar nicht groß gefragt. Wir müssen diese Erde loslassen. Jeder Mensch wird alt, jeder Mensch, und wird von der Jugend verdrängt. Glaub mir das, jeder ein. Wenn du es noch nicht gemerkt hast, warte mal, bis du 50 bist, und da beginnt schon die Verdrängung. Da wird man verdrängt. Weißt du, durch die jungen Leute, und da wird gesagt, ja, der schon überholt, verstehst du, und die überholen dich. Sei ein Realist. Du wirst ersetzt, wir werden alle ersetzt, miteinander, alle. Und die Frage ist, wofür lebst du? Nur, dass du ersetzt wirst eines Tages? Ich lebe nicht für Ersetzen oder abgelöst werden oder mal ausgetauscht werden. Weißt du, wir werden mal verlassen. Ich werde dieses Pult hier mal verlassen müssen. Nicht dürfen, sondern müssen. Da wird niemand, also ich werde nicht gefragt, Johannes, deine Zeit ist abgelaufen. So, das ist das Leben. Wir werden ausgewechselt. Die Welt ist nicht mein Heim. Und wir sind hier nicht auf ewig. Wir müssen alles loslassen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir jetzt schon anfangen loszulassen. In der Nacht, als meine Frau starb, so ab 2 Uhr haben wir miteinander gebetet, meine Frau und ich. Und dann haben wir einfach losgelassen. Und dann haben wir gesagt, Heidi, wir lassen los von dem und dem, die Enttäuschungen, wir lassen los, wir lassen das und das los, wir lassen das und das los. Da, wo wir was falsch gemacht haben, auch unsere Fehler lassen wir los. Wir können nichts verändern, wir können nichts mehr besser machen. Wir lassen alles los. Und dann, als wir so fast fertig waren, gegen kurz vor 7, dann habe ich noch gesagt, Heidi, du musst auch mich loslassen. Und habe gesagt, Heidi, oder mit dir gebetet, Heidi, du lässt auch mich jetzt los im Namen Jesu. Und eine kurze Zeit später ist sie heimgegangen. Verstehst? Loslassen, das ist unsere Aufgabe, solange wir leben. Wir sind nackt reingekommen in diese Welt und wir werden nackt auch diese Erde wieder verlassen. Und dann ist das, was du in deinem Herzen hast, deshalb wird mein Thema am Freitag sein, werde reich in Gott, sammle wertvolle Schätze, bleibende Schätze, ewige Schätze, was das alles so ist. Du musst so leben, als du nichts hättest und so leben, dass du nichts bist, verstehst du? Einfach so leben, du hast nichts, du bist nichts und einfach, du gehst durch diese Welt und ich komme heim zum Vater. Erst bei Gott sind wir was. Erst bei Gott haben wir was. Halleluja. Erst bei Gott können wir das. Das, was ich hier nie geschafft habe, werde ich bei Gott schaffen, dank der Gnade Gottes. In dieser Welt, oder diese Welt bringt dir nichts. Die Freude oder den Frieden, den du suchst. Weißt du, die Freude ist so kurz, so begrenzt, so vergänglich. Wenn du hier weiter suchst, wirst du nur noch süchtig, wirst noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Durch die Gnade Gottes und durch den Heiligen Geist. Weißt du, wird man erst ein wertvoller Mensch, wenn er an uns arbeiten kann, was er an unserer inneren Seele tun kann. Nicht, was ich so nach außen hin gewirkt habe, wie viele ich Predigten gehalten habe und wie viele Menschen ich bekehrt habe und wie viele Menschen ich getauft habe und wie viele Menschen ich beerdigt habe und wie viele Menschen ich getraut habe. Weißt du, das alles zählt nicht bei Gott. Das war meine Arbeit. Das war mein Auftrag. Das muss ich tun. Ich hätte auch genauso Steine klopfen können. Aber was konnte Gott durch all diese Ereignisse meines Lebens an mir, an meiner Seele tun? Und nicht nur die Reise durch die ganze Welt ist so wichtig, sondern auch die Innenreise des Menschen. Die Reise durch das innere Leben. Und je näher du zu Gott kommst und lebst in seiner Gegenwart, das ist, worauf es ankommt, diese Beziehung zum Herrn, desto näher bist du am Thron Gottes. Nahe bei Jesus, mein Leben, so schön, singen wir. Auch wenn es dir hier schlecht geht, dir geht's gut, wenn du bei Gott bist, kannst dein Herz ausschütten. Also ist so wichtig, dass du die Gegenwart Gottes erreichst und das gleich dann alles, den ganzen Stress in deinem Leben aus. Weißt du, der Friede mit Gott. Wir haben ja gesungen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Der Mann, der das Lied geschrieben hat, hat alle seine Kinder verloren und seine Frau, als sie überfuhr nach Amerika. Und dann saß er da als Rechtsanwalt, war erschüttert und sagt, Gott, und das ist jetzt, wie du mich behandelst. Aber dann schrieb er dieses herrliche Lied, das wir gerade soeben gesungen haben. Wenn Friede mit Gott. Und dann im Chorus immer wieder, mir ist wohl in dem Herrn. Verstehst? Hier musst du deine Familie loslassen. Hier musst du deine Kinder loslassen. Die fliegen aus dem Haus. Verstehst? Die haben ihre eigene Familie dann mit der Zeit. Und am Schluss bist du ganz allein. Weißt du, was nimmst du mit in der Ewigkeit? Unser Leben geht so schnell vorbei. Ich denke nur an den reichen Mann. Denk an den reichen Mann. Ich leide Pein. Weißt du, der hat nur an sich selbst gedacht, an Materialismus gedacht, nur Erfolg zu haben, im Purpur zu leben, feines Essen, Delikatessen. Aber schau, in der Ewigkeit vermisst er plötzlich seine Brüder. Oh, schick den Lazarus runter, Abraham, dass er die warnt. Weißt du, schau die Ungläubigen an, die in der Ewigkeit gehen, die haben keine große Freude. Ich habe hier jemand aus, ja, der hat nicht zur Gemeinde gehört, aber die Frau hat zur Gemeinde gehört. Die hat mich angerufen, Pastor, komm ins Krankenhaus, mein Mann ist nicht zu bändigen. Und ich komme ins Krankenhaus und dann höre ich schon im Hausgang schon ein Gebrüll. Ein Gebrüll. Du wirst nicht glauben, wie ein Mensch brüllen kann, wenn er in Todesnot ist. Und so er brüllt und schreit. Die Krankenschwester kommt und sagt, was wollen Sie? Und ich sage, ich möchte zu dem Herrn sowieso. Und sagt, wissen Sie, wir können ihn nicht bändigen, wir haben schon ihn ans Bett gebunden. Verstehst du? Aber der schreit. Wir versuchen jetzt mit Spritzen ihn zu beruhigen, mit Medikamenten zu beruhigen. Aber der schreit, trotz Beruhigungstabletten, was er da bekommen hat. Und dann gehe ich hin. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, Walter hieß er, glaube ich. Und dann gehe ich hin und dann sage ich, Walter, bin Pastor Matudis. Er hat mich gekannt. Bin Pastor Matudis. Ich will mit dir beten. Und dann hat er angefangen, wieder zu schreien. Und dann habe ich angefangen, das Vaterunser zu sprechen. Habe ich gedacht, das ist das Einzige. Er war ja religiös bisschen und das Vaterunser kann er bestimmt. Und dann bete ich das Vaterunser und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann hat er noch einen Schrei getan und hat gesagt, Walter, jetzt musst du vergeben. Und ich sag dir im Namen, sprich mir nach, im Namen Jesu vergebe ich. Konnte nicht mehr richtig sprechen, aber schreien konnte er. Und dann, ich vergebe im Namen Jesu. Und plötzlich ist er ganz ruhig und ganz sanft geworden. Du wirst nicht glauben, wie Vergebung funktioniert. Plötzlich ist er ganz zahm. Und ein paar Tage später ist er heimgegangen. Und dann komme ich raus und frage die Krankenschwester, Herr Matudis, was haben Sie mit dem Mann getan? Habe ich gesagt, ich habe mit dem nur gebetet. Aber du siehst die Macht des Gebets. Und die Macht der Vergebung. Wir können nicht mehr beten. Aber ich sage dir eines, wenn die Leute im Todeskampf sind, die kriegen mehr mit, als du denkst. Die kriegen mehr mit, als du denkst. Und deshalb kann sagen, so machen das, so und so. Und ich bete das für dich im Namen Jesu. Ich vergebe allen Menschen. Und du siehst, das ist, was man mitnimmt in der Ewigkeit. Vergebung, Versöhnung, Loslassen. Puh, das sind so primitive Dinge, aber das kann jeder ohne Schulbildung und ohne Religion loslassen. Weißt du, bei vielen Menschen, die hängen noch so viel an ihre Freunde, Bekannte und so weiter. Lass los deine Freunde und Bekannte. Die können dir nicht helfen in der letzten Stunde. Die kann nur einer in der letzten Stunde helfen, das ist Jesus Christus. Er ist die Tür zum Vater, zu Gott, zum Himmel. Und wenn du den Namen des Herrn anrufst, auch wenn du als gottlos gelebt hast, du wirst im Himmel sein, bei Jesus. In Stuttgart hatte ich einen Bäcker, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, diese Geschichte. Ein Bäcker, der sich bekehrt und dann ist Rentner geworden. Er hatte keine Kinder gehabt, der das Geschäft übernehmen könnte oder würde. Dann hat er sein Geschäft aufgegeben, seine Bäckerei in Stuttgart West. Aber er hat ein riesig großes Schild gehabt an der Straße. Dann war es eine Bäckerei sowieso, ich glaube, groß hieß er. So. Was soll ich jetzt mit dem Schild machen? Oh, wir haben gebetet und so weiter. Ich habe denkt drüber nach. Und dann hat er sich was einfallen lassen. Komme ich eines Tages und sagt, ich schreibe jetzt, ich lasse ein Lichtschild machen, also Leuchtschild. Ich lasse ein Schild machen, das auch sogar beleuchtet ist. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das leuchtete. Und alle, die Römerstraße oder Stuttgart-West da hochfuhren, die mussten alle lesen. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und genauso dafür sind wir da, damit wir dem Teufel die Rechnung verderben. Dass er keine Macht und kein Recht über unser Leben hat. Wir gehören Jesus. Und Gott hat gewollt, dass wir in den Himmel kommen. Und vielleicht hast du sündig gelebt. Aber du hast bekehrt. Du hast eine Entscheidung getroffen, wie der Schächer am Kreuz. Oh, Jesus, denk an mich. Amen. Und dann, du hast getan. Und du konntest vielleicht vieles nicht tun. Also, wer Jesus kennt, der wird kein Fremdling dort sein. Singen wir in einem Lied. Weißt du, da haben wir uns hier schon vorbereitet in der Schule. Nicht nur in Lehrschule, sondern im Leben. Das Leben ist eine Schule. Ich bereite mich auf das Jenseits vor. Wenn ich die Schule hier verlasse. Und Jesus sagt, und ihre Werke folgen ihnen nach. Das, was du Gutes getan hast, wie dieser Kinderheimleiter in Perm, verstehst du? Das wird bei Gott belohnt. Glaub mir das. Unsere guten Werke folgen nach. Keiner wird gerettet durch gute Werke, aber die Werke folgen uns nach. Und in der Bibel heißt es einmal, Jesus erzählt diese Geschichte von diesem ungerechten Haushalter. Der weiß, der muss gehen, wird morgen gekündigt. Und dann kommen die ganzen Schuldner und dann sagt, was schuldest du bei mir? So und so viel. Wir runden es auf. Und dann bei dir, was schuldest du bei mir? Rundest wieder auf. Und er hat nur aufgerundet. Und wir sollen auch in unserem Leben viel mehr aufrunden, statt abrunden. Aufrunden. Und der hat sich in seinem Gedanken gesagt, weißt du, ich muss dieses Leben verlassen, aber die werden mich in ihren Hütten aufnehmen, wenn ich von hier bin. Die werden mich in ihren Hütten aufnehmen. Deshalb, wenn du einmal die Welt verlässt, verlass mit vielen guten Werken. Toll zu erzählen, eine ganz nette Geschichte. Diese Geschichte, da stirbt ein gottloser Mensch, ein Räuber, der stirbt, ist am Himmel, klopft an, Petrus macht ihm auf, ist eine Geschichte, der er kreiert hat. Klopft an und sagt, was wollen Sie? Er sagt, ich möchte in den Himmel, ins Paradies. Dann sagt er, was haben Sie Gutes getan? Wüsste ich gar nicht, ich bin ein Räuber. Was haben Sie Gutes getan? Haben Sie nie einem Menschen was Gutes getan? Nein, könnt mir nicht entsinnen. Und dann hat er sich entsonnen. Ja, das einzige Gute, was ich in meinem Leben getan habe, ich habe mal von den geklauten Zwiebeln einer alten Witwe was gegeben. Dann sagte, das reicht aus. Die Zwiebel. Das reicht aus. Ist vielleicht nicht viel, aber eine gute Tat. Na, und ihre Werke folgen ihnen nach. Viele sterben auch nicht zu Hause, verstehst du? Und wenn du so Menschen begleitest in der Todesstunde, in kritischen Stunden, ist es ein Segen, ist es Gnade. Du glaubst gar nicht, die werden dir danken für Ewigkeit. In der Ewigkeit werden sie danken. Du, die hat, oder der hat meine Hand gehalten in der letzten Stunde. Die meisten sterben irgendwo im Hospiz, Krankenhaus, ganz einsam im Zimmer. Ist schrecklich, wie Menschen sterben. So, sie werden mich aufnehmen in ihren Hütten. Ich finde es toll, diesen Gedanken. Leb so, dass die Leute dich aufnehmen, dass sie sich einmal bei dir bedanken in der Ewigkeit. Nicht jetzt. Jetzt brauchst du kein Dankeschön. Und für dieses Dankeschön kannst du dir auch gar nichts kaufen. Aber wenn du mal in der Ewigkeit bist, der hat mir den Weg zum Heiland gewiesen. Die hat mich ermutigt und die hat mich unterstützt und die hat mir geholfen, eine Wohnung zu finden. Was weiß ich, was so alles passiert ist. Gar nicht so große religiöse Dinge. Und wir sind hier, um zu reifen, Schätze zu sammeln für den Himmel. Aber das wird ein Thema sein für morgen. Ganz herzlich eingeladen. Also, unsere Wohnung, unser Zuhause, unsere ewige Heimat ist das Reich Gottes. Nicht nur der Himmel. Oder das Jenseits, der Himmel ist so was Schönes, die Nähe Gottes. Aber nein, wir wollen viel mehr. Wir wollen nicht nur irgendwo oder fernen liefen im Himmel sein. Wir möchten uns jetzt auf den Himmel konzentrieren. John Wesley und der Whitefield, zwei Pastoren, zwei Erweckungsprediger in England, Methodismus, die haben zuerst für Gott gearbeitet und für Gott gekämpft. Und dann haben sie sich irgendwie verkracht. Christen verkrachen sich öfters mehr als du denkst. Und diese zwei Evangelisten, Diener Gottes, haben sich verkracht. Und seit Lebens sind sie nicht mehr zusammengekommen. Und dann wurde von Whitefield wurde mal gefragt, ja, wie kommst du im Himmel? Also Gottes Nähe, Gottes Thron, Gottes Herrlichkeit, Reich Gottes. Ja, ich komme im Himmel. Kommt auch John Wesley in den Himmel? Ja, der kommt auch in den Himmel. Aber der wird weit weg sein. Ich werde ihn gar nicht sehen. Glaub doch nicht das. Weißt du, das mag sein, dass der weit weg sein wird. Aber wir werden miteinander sein. Mit den Aposteln. Jesus sagt, wo ich bin, da sollen auch meine Diener sein. Nicht weit weg. Deshalb ist es so wichtig, dass du zu Lebzeiten dich versöhnst. Nicht erst, wenn du im Himmel bist und dann ganz weit weg irgendwo. Dort wird dein Zuhause sein, ohne Wechsel, ohne Veränderung. Und permanent, so wie du hier gelebt hast, so wirst du dort weiterleben. Die Bibel sagt, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Denk drüber nach. Das, was du hier geliebt hast, was dir wertvoll war, wen du geliebt hast, Wenn du hier den Teufel geliebt hast, wirst du mit dem Teufel zusammen jaulen und jodeln. Und was weiß ich, in der Ewigkeit die ganze Gottesferne verbringen. Das wird schrecklich sein. Ich möchte es nicht. Ich möchte so nah wie möglich sein bei den Heiligen, bei den Erlösten. Ich möchte bei Jesus sein, in seiner Nähe. Dort angenommen werden, verstehst du, vom Vater empfangen, geküsst, neue Kleider, neuen Ring, neu aufgenommen werden. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er war tot. Und du wirst erst lebendig, wenn du tot bist. Du wirst erst auferstehen. Du glaubst an die Auferstehung, aber die Auferstehung wirst du nur erleben, wenn du gestorben bist. Nur ein Toter erlebt Auferstehung. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Lieber Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast und dass wir eine Heimat haben im himmlischen Licht, bereitet vom Heiland der Main. Und dann singen wir, oh nein, denn ich werde dort kein Fremdling sein, denn ich kenne den Heiland so gut. Herr Jesus, hilf uns, dass wir dich noch besser kennenlernen. Nicht, dass du uns kennst, sondern auch wir wollen dich besser kennenlernen. Dich so intim, so herzlich, so liebevoll aufnehmen in unserer Seele, Herr Jesus. Bitte begegne uns und sei du unser Heiland. Halleluja. Und wir singen noch zusammen das Lied. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Betet voll Bewunderung an. Herr, wir wollen dich loben und preisen. Wir wissen nicht, wann wir in der Ewigkeit sind. Aber wir werden in der Ewigkeit eines Tages sein. Und manchmal schneller, als wir denken. Herr Jesus, segne diese Predigt, segne diese Andacht und sei du in unserer Mitte, Herr Jesus. Und begleite alle, die dein Wort jetzt noch hören werden in den nächsten Minuten. Danke, Herr Jesus. Amen.